Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 17. Ihr seid wieder bei Nick und Nils bei Pushing Limits und wir haben heute einen Gast, schon wieder einen Gast. Und Nick, ich würde sagen, wir hatten definitiv noch nie so einen schnellen Mann auf zwei Rädern wie heute.
Definitiv nicht und ich bezweifle auch, dass wir so schnell wieder so einen schnellen Mann hier sitzen haben. Und zwar ist es André Greipel.
Ganz genau. Und wir haben erfahren, dass André nicht nur verdammt schnell im Sprint ist, verdammt cool ist, was so Sprints anbelangt, was ich sehr interessant fand, sondern auch einen verdammt guten Triathlon absolviert hat.
Ja, also vielleicht ist da noch eine Triathlon-Karriere in the making. Schauen wir es mal einfach ab. Ganz am Ende versucht Nils verzweifelt, André noch einen Trainingsplan anzudrehen, aber das könnt ihr euch dann nachher im Podcast alles anhören. Und ja, richtig coole Episode gewesen. Nils und ich waren einfach richtig krasse Fanboys und uns hat einfach ganz viel interessiert so an Fragen, die uns zum Radsport, zur Veränderung im Radsport und auch so, wie es ist, in so einem Feld, in so einem Sprintzug zu fahren und in so einem Finale zu fahren und unsere Fragen wurden beantwortet, würde ich sagen, und wir hatten richtig Spaß und es ist eine richtig geile Episode geworden.
Genau, bevor es losgeht, gehen wir aber rein in die Werbung.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter. Und Nils, ich sag's dir, es ist eine Hassliebe bei mir, aber ich berichte in diesem ersten Podcast schon, dass die Ironman-Intervalle schon nach dreimal Hitzetraining bei mir gestern mit sehr niedrigen Pulswerten absolviert wurden und du mir schon gesagt hast, ja, ab Woche 2, 3, da wirst du vielleicht dann auch nochmal feststellen, dass die Wattwerte ein bisschen hochgehen, weil die Erfahrung hast du mit deinen Athleten gemacht, mit Hitzetraining.
Tatsächlich, hat wirklich gut funktioniert. Also auch jetzt Hamburg war Proof of Concept, kann man sagen. Bei den Athleten, die es gemacht haben, hat es wirklich herausragend funktioniert. Und gerade die Athleten, die sich jetzt in Hamburg für Hawaii qualifiziert haben, für die bekommt das dann natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung, denn ihr werdet vermutlich im September sehr, sehr viele Trainingsstunden hier in Deutschland machen, wo die Bedingungen nicht mehr so sind, wie sie dann im Pazifik sein werden. Also da hat dann natürlich das Thema Hitzetraining nochmal eine ganz andere Bedeutung. Da geht es nicht primär um die Performance-Steigerung, sondern da geht es dann wirklich darum, dass ihr halt am Tag X in Kona abliefern könnt unter Bedingungen, die ihr hier nicht vorfinden werdet. Und da hat Hitzetraining dann einfach wirklich nochmal eine andere Bedeutung und ja, die Vorhaben in Kona zu starten, die sollten sich mit dem Thema unbedingt mal auseinandersetzen. Es funktioniert, es macht absolut Sinn und meiner Meinung nach ist Core da wirklich unabdingbar, um das Hitzetraining so zu steuern, dass man nicht überzieht, weil die Gefahr ist groß.
Die Gefahr ist super groß und ich habe es ja jetzt bei mir auch gemerkt, dass es ultra wichtig ist, dass man da in den richtigen Zonen wirklich unterwegs ist. Und bei mir ist sogar so, ich habe die Sessions bei dir nicht, die du aufgeschrieben hast, nicht ganz durchgekriegt, sondern ich habe dann einfach mich danach noch 10 Minuten passiv hingesetzt in diesem Hitzesuit und bin in den richtigen Bereichen geblieben. Und das ist eben auch so, das kannst du nur überwachen, wenn du den Sensor hast, sonst ist das halt eine Blackbox, die du da irgendwie betreibst. Wenn ihr es mal auschecken wollt, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und mit dem Code 10 CorePL, CorePL großgeschrieben, kriegt ihr 10% Rabatt auf den Core 2 Sensor, limitiert auf einen pro Kunden und das Ganze gilt nur noch bis zum 30. Juni. Also da schnell sein, alle Infos nachlesen und einfach mal ausprobieren, weil ich sag's euch, wie es ist. Das Training für mich ist sehr, sehr hart. Nils hat gesagt, der hat Athleten, denen macht's gar nichts aus. Findet raus, wie es bei euch ist, aber es bringt nicht nur was für heiße Rennen, sondern in Hamburg Top-Performances und Hitze war da jetzt nicht gerade, Nils.
Nee, definitiv nicht. Und ganz wichtig auch für die, die in Frankfurt starten und die dann sich in Frankfurt für Hawaii qualifizieren. Da ist dann der Rolldown und das Einschreiben für Hawaii am 29. Hawaii ist nicht günstig. Also ich glaube, ich würde strategisch, wenn ich vorhabe, mich für Hawaii zu qualifizieren, den Core-Sensor jetzt schon bestellen und die 10% nutzen, denn wenn man sich am Montag für Hawaii angemeldet hat, dann am Dienstag gleich die nächste Investition zu tätigen, das tut, glaube ich, mehr weh, als so selbstbewusst zu sein, zu sagen, okay, ich schaffe das, ich hole mir jetzt den Core-Sensor und dann habe ich ihn schon, dann tut das nicht, fühlt sich nicht so hart an,
wie jetzt, sich du solltest anmelden. Im Marketing arbeiten, also rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Da sind wir schon wieder im Triathlon-Chat Nummer 17 hier und dieses Mal, wie ihr im Intro schon gehört habt, wieder mit Gast. Und neben mir sitzt hier kein geringerer als André Greipel. Und bevor ich jetzt irgendwie anfange, alle deine Erfolge aufzuzählen, dann wäre der Podcast, glaube ich, zu Ende. Lass ich das lieber sein. Und ich habe mir so zum Einstieg eine Frage überlegt, weil wenn man sich diese Liste auch anguckt, was du alles gewonnen hast, welche großen Rennen, welche Monumente und. Was ist für dich ganz persönlich der größte Erfolg und warum?
Ein Monument hätte ich wirklich sehr, sehr gerne gewonnen, habe ich aber nicht. Für mich aber der größte Erfolg, auch wenn es kein Sieg war, war ein 7. Platz bei Paris-Roubaix, wo, ja, ich glaube, ich war 12 oder 13 Sekunden hinterm Sieger. Das war so der Moment, wo ich mir eigentlich in dem Jahr auch beweisen wollte, dass ich bei den Klassikern gut sein kann. Es hätte zu mehr reichen können, hat aber an dem Tag nur zu Platz 7 gereicht. Aber dennoch hat mich das mega stolz gemacht, dass ich als, sagen wir mal, nicht geborener Rennfahrer oder Radsportler ja mich so darauf hin vorbereiten konnte, dass ich auch eine Top 10 bei einem Klassiker fahren kann.
Das finde ich mega interessant. Also ich bin jetzt felsenfest davon ausgegangen, dass jetzt irgendein Sieg kommt.
Ja, natürlich. Also wenn man auf dem Champs-Élysées gewinnt als Sprinter, das ist natürlich das Nonplusultra. Aber jetzt rein von der Leistungsfähigkeit, glaube ich, ist Paris-Roubaix auf jeden Fall sehr, sehr hoch einzuschätzen.
Ja, Wahnsinn. Ja, mega also, krass. Also, finde ich auch. Also echt sehr, sehr cool von, ich weiß gar nicht, hast du im Blick jetzt reine Profisiege, wie viele Profisiege du, das ist ja als Sprinter echt so unzählbar nahezu, aber kannst du das aus der Hüfte hauen, wie viel Rennen du gewonnen hast im Elitebereich, im Profisport?
Ja, es gibt da mehrere Statistiken, die dort geführt wurden.
Aber wenn du jetzt alle Kirmesrennen nach der Tour de France dazu zählst und so, das ist ja.
Ja, ich glaube, dann sind wir weit bei 200, aber reine UCI-Siege, so wie es auf Pro Cycling Stats geführt ist, sind es 158.
Ja, krass. Und dann ist der größte Erfolg ein 7. Platz. Also das finde ich auch mega. Und vor allem, wenn man aufmerksam zuhört, als nicht geborener Rennfahrer. Also ich glaube, das habe ich mir vorher überlegt, Nick, wir hatten noch nie so einen schnellen Mann vor dem Mikro, wenn man jetzt wirklich einfach die reine Schnelligkeit rechnet, da kommt auch ein Justus Nieschlag und Konig hinterher, also ich glaube wirklich, ein Mann mit so vielen schnellen Muskelfasern wie André hatten wir noch nie vor dem Mikro. Insofern ist es schon beeindruckend, dass dann so ein 7. Platz als größter Erfolg zählt und zeigt aber auch eigentlich, was diese Klassiker, glaube ich, für einen Stellenwert haben. Und dass es die auch viel um deine individuelle sportliche Entwicklung und Leistung geht, als ums reine Siegen, oder?
Ja, das ist natürlich definitiv so, ja. Man steht jeden Morgen auf oder ist aufgestanden und hat sich ein Ziel gesetzt, um das dann auch natürlich zu erreichen während dem Tag. Scheißegal, welches Wetter. Hauptsache, der Kopf hat am Ende seine Genugtuung bekommen und ja, man ist dann glücklich auf der Couch wieder gewesen und hat seinen Soll erfüllt. Also ja, immer dieses Streben nach, ja, ich möchte mal nicht Erfolg, aber einfach diese Genugtuung zu haben, dass man ja einen Haken hinter einem Trainingsplan machen kann, das ist schon das, was mir momentan auch irgendwo ein bisschen fehlt, aber ja, man setzt sich andere Ziele und ja, ist dann auch glücklich, wenn man eine Stunde laufen war oder so.
Ich finde es interessant, dass du gerade gesagt hast, mit dem Trainingsplan, das gerade fehlt, können wir ja später nochmal zu kommen. Aber ich will nochmal einmal ganz kurz zu dem Paris-Roubaix-Ding zurück. Ist es dann vielleicht auch für dich das Wichtigste, weil du dir dieses selber mal als größtes Ziel dann gesetzt hast, bei den Klassikern gut zu sein und dafür dann auch genau das, was du gerade gesagt hast, im Training richtig hart geackert hast, um da weit vorne zu sein? Oder also ist das jetzt einfach nur von deiner persönlichen Leistung war es jetzt das Beste und irgendwie, da bist du am stolzesten drauf, aber muss ja, ich will noch ein bisschen mehr den Grund wissen, so, warum ist das jetzt nicht die Champs-Élysées, wo ich alle mein Geld drauf gewettet hätte, sondern dieser 7. Platz? Ist das, weil du so viel in die Vorbereitung gesteckt hast, weil du dir das so sehr vorgenommen hast, weil du da unbedingt performen wolltest? Also so, was sind da so noch so ein paar Gründe?
Ja, ne, also erstmal nochmal zurück. Mit Sicherheit ist Champs-Élysées mein größter Erfolg, definitiv. Aber ich gehe einfach nochmal wieder drauf ein, auf die Leistung, die man über 260 Kilometer, über fast 7 Stunden bringen muss, ist Paris-Roubaix das brutalste Rennen, was man sich vorstellen kann. Oder ja, was es immer noch ist. Aber ich bin halt einfach Sprinter gewesen. Ich habe versucht, mich aus dem Wind rauszuhalten, um dann 200 Meter zu sprinten. Aber eigentlich bin ich vom Fahrertyp her eher ein Klassikerfahrer gewesen. Die Art und Weise, wie ich Rennen fahren wollte. Dass das natürlich oft nicht von Erfolg gekrönt war, das ist leider so. Das hat aber einfach diese ich sag mal, Erdanziehung kann man halt nicht überwinden mit 85 Kilo.
Ja.
Und die Klassiker sind halt einfach steil, Flandern-Rundfahrt und so weiter, was da alles kommt. Aber Roubaix ist einfach eine Sache, da muss man sich drauf vorbereiten, trainingsmäßig. Auch mental ist das eine sehr große Herausforderung, einfach diesen Switch zu machen vom Sprinter, um dann 7 Stunden ja seine Schwelle zu fahren. Es ist einfach so, also, man fährt dann, ich glaube, an dem Roubaix, Paris-Roubaix, hatte ich eine Normalized Power von 380 oder 385 Watt. Das ist
über 7 Stunden.
Ja, ich weiß Wahnsinn. Nicht mehr, wie viele Pflaster man dort fährt, aber 55 Kilometer Pflaster. Und jedes Pflasterstück ist ein Massensprint, weil man einfach die beste Position dort haben möchte.
Ja.
Und das ist einfach die Herausforderung, dass man nach einem Sprint dann halt mit 50, 55 über das Pflaster fährt und den Kopf einfach ausschalten muss.
Wahnsinn. Also, okay.
Wie hast du aus deiner Sicht dann den Erfolg von John Degenkolb verfolgt? Also hast du das war ja noch voll zu deiner Zeit. Hast du dich da so richtig bedingungslos mitgefreut und hast du gedacht, alter geil, endlich hat ein Deutscher wieder dieses Ding rausgehauen? Oder war das auch so ein bisschen so, eigentlich hätte ich das auch gerne mal gemacht. So dieses ein lachendes, ein weinendes Auge. Und auch weil ich meine, das kann ja kaum jemand besser beurteilen, was es wirklich bedeutet, da ins Velodrom einzufahren und dann das Ding zu gewinnen, wie du, der halt das A für sich selber als größten Erfolg bezeichnet und B auch diese Brutalität des Rennens so miterlebt hat. Also es ist ja wirklich auch aus Sicht, wenn man ein bisschen Ahnung hat von diesem Sport, alleine auch, was da, wie die Hände danach aussehen, gar nicht davon zu reden, wie hier in den Gesichtern aussieht, wie die Räder aussehen. Aber auch, das ist ja wirklich, ich glaube, das können sich viele auch gar nicht vorstellen, die diese Pavés noch nicht gesehen haben. Das sind ja wirklich so fiese Pflastersteine, Hohlwege, wo man entweder in der Mitte fahren kann, wenn man Glück hat, oder halt links oder rechts, weil sonst fliegt man auf die Schnauze, weil es halt zu steil ist quasi in den anderen Bereichen der Straße. Wie war das für dich, also so zu sehen, dass da endlich mal wieder nach Ewigkeiten ein Deutscher dieses Rennen gewinnt?
Ja, das ist, für mich war das auch eine schöne Sache, ja. Vorher hat er noch Sanremo gewonnen. Und alleine das sagt auch schon viel über John aus, dass er einfach mehr dafür geboren war, ein Klassikerfahrer zu sein. Er ist auch sehr endschnell in den Sprints, hat er auch bewiesen, aber mit Sicherheit nicht mit der Top-Endschnelligkeit wie die reinen Top-Sprinter. Aber definitiv für den deutschen Radsport war das wirklich sehr schön.
Ah, cool. Schon. Du bist ja eigentlich auch so ein bisschen, kann man sagen, dass das Bindeglied oder war es das Bindeglied, jetzt bist du ja tatsächlich Rentner, aber du warst ja so ein bisschen das Bindeglied der alten Generation, die so diese Radsport-Euphorie in Deutschland ausgelöst hat. Also ich habe es Nick schon mal erzählt und auch den Zuhörern am Podcast, also ich habe wirklich früher mit Radsport angefangen, ich bin gleicher Jahrgang wie Jan Ulrich und als er hochgekommen ist in Hamburg, ich bin im Norden von Hamburg groß geworden, sind die Jungs mir immer beim Training entgegengekommen. Ich habe dann aber in der Juniorenklasse habe ich aufgehört, also ich bin Jugend-Juniorenklasse gefahren, Amateure C habe ich dann aufgehört. Also habe so ein bisschen auch Radsport wirklich von der Pike auf gelernt und mein größtes Highlight, das habe ich schon mal Nick ausführlich berichtet, obwohl ich selber auch 8-mal auf Hawaii gestartet bin und auch dabei war als Hellriegel, das Rennen gewonnen hat, das war mein allererster Start auf Hawaii. Aber mein absolutes Highlight war 89, die Tour de France, die Greg LeMond gewonnen hat. Da war ich in Paris, das hatte mein Bruder mir zur Konfirmation geschenkt und ich war absoluter Greg LeMond-Fan. Das war ja diese sagenumwobene Tour de France, als Laurent Fignon 50 Sekunden Vorsprung hatte vor der Abschlussetappe und das war das Zeitfahren. Und was da abgegangen ist, also da kommen wir gleich auch nochmal zu, wie das dann sein muss, so eine Etappe zu gewinnen. Aber das war unfassbar, so diese Elektrizität und allgemein diese Atmosphäre von so einer Tour de France Etappe. Das war wirklich brutal. Und was dann nach dem Sieg von Jan Ulrich 97 abgegangen ist in Deutschland, das war ja wie damals bei Boris Becker beim Tennis. Und das hast du ja noch miterlebt. Du bist ja auch bei T-Mobile eingestiegen, bist dann ja sogar noch High Road gefahren, als es umbenannt wurde. Hast dann ja auch die bitteren Zeiten des Radsports erlebt. Und dann wieder so diesen Neustart quasi. Also ich würde sagen, dass ja jetzt der Radsport eigentlich fast schon wieder da ist, wo er so in den 2000er waren, in der Wahrnehmung und auch in der Begeisterungsfähigkeit. Mit vielleicht dem Unterschied, dass die deutschen Siegfahrer gerade nicht so da sind, wie sie es damals da waren. Wie ist es so, dieses so zwischen diesen beiden Generationen dabei gewesen zu sein? Also so die alte Ära und quasi die neue Ära, beides miterlebt zu haben?
Ja, also klar, als man Profi geworden ist, das waren die Idole, auf die man geguckt hat die ganze Zeit, ne? Wenn man, kann ich mich an meinem ersten Profirennen erinnern, das war die Tour auf Katar, wenn man neben Mario Cipollini fährt und Erik Zabel und so, dann ja, macht man sich schon mal ans Hemd, ne? Und damals waren das halt einfach die Respektpersonen, denen hast du halt einen halben Meter extra gegeben am Platz.
Das hast du,
ne?
Schon,
und
das war so.
Das, ja, das ist definitiv so gewesen, dass man dort schon, ja, einfach denen nicht im Weg stehen wollte. So, das ist bei der jetzigen jungen Generation ganz anders. Denen ist das scheißegal, wer da hinten dran fährt oder in welche Kurve man wen dort dive bombt, also reinsteckt in die Kurve. Das ist definitiv schon eine andere Generation jetzt, ne? Aber dennoch, klar, macht mich das irgendwo stolz, dass ich meiner Linie treu geblieben bin. Also ich meine, ich bin mit denselben Teamärzten bei T-Mobile unterwegs gewesen, wie ja der Skandal dann damals wirklich ja alles hervorgebracht hat. Und da macht man sich natürlich schon seinen Kopf, Mensch, wie kann das sein, dass die Ärzte, die ja dort Doping auf höchstem Niveau betrieben haben, ja, mich auch betreut haben. Und man kriegt von all dem nichts mit, ne? Ich habe auch bei der Kripo gesessen und musste Aussagen machen und man hat sich als einfach Krimineller gefühlt, obwohl man halt gar nichts dafür konnte. Und dann habe ich mir natürlich die Frage gestellt, mache ich hier noch den richtigen Sport? Weil das ist der Sport gewesen, wofür ich gelebt habe. Ich wollte Profi werden und dann ist das alles aufgeflogen und dann hat man sich irgendwo in Deutschland ja als Dopingsünder immer identifizieren müssen. Also bei Trainingseinheiten mit dem T-Mobile-Trikot, ja, da hat man schon den einen oder anderen Spruch hinterher geschrien bekommen. Und
bist du dann nochmal ohne gefahren?
Nee. Mich hat das Trikot wirklich stolz gemacht, ja. Das ist das Bayern München gewesen. Jeder kannte das Trikot und jeder wollte dort fahren und das hat mich stolz gemacht. Aber im gleichen Moment wollte ich halt mir auch selbst beweisen, dass ich erfolgreich sein kann in diesem Sport. Und das ganz klar auch nur sauber. Das ist das Nonplusultra von mir gewesen und so habe ich den Sport betrieben, 100% professionell. Und bin auch froh, dass ich nie irgendwo was angeboten bekommen habe, um meine Leistung zu boosten.
War das dann für dich auch so, ich meine, es ist ja, kam ja auch zum Zeitpunkt deiner Karriere dann, wo du jetzt, ich sag mal, noch relativ am Anfang standest, so ein krass abschreckendes Beispiel dann, dass du für dich auch so stark sagen könntest, so ey, das ist was auf gar keinen Fall in irgendeiner Form in Frage kommt. Oder ist es so, dass man dann schon super nachdenkt, geht es dann halt überhaupt ohne, wenn anscheinend so viele dann irgendwie gedopt unterwegs sind und hast du dann vielleicht auch das alles, was noch vor dir liegt, erstmal in Frage gestellt? Oder wie war das dann? Also, jetzt, dass wir gar nicht zu viel darüber reden, war gar nicht geplant,
ja, also,
aber super interessant.
Na, man muss es, also hinterher ist man natürlich immer schlauer. Ne? Da kann man doch mal gerne auf die Katar-Rundfahrt eingehen.
Ja.
Also ich konnte immer gut auf Kante fahren, also Windkantenrennen haben mir immer gut gelegen. So, und da konnte ich halt in der ersten Staffel mitfahren. Ja. Zwei Wochen später bei Het Nieuwsblad bin ich nur Wasserski gefahren. So, hinterher weiß ich, woran es gelegen hat.
Okay.
Bin ich nur Wasserski gefahren? Das habe ich auch noch nicht gehört. Da muss ich mal kurz, das ist so No Chain Day. Bin ich nur Wasserski gefahren? Oh, ich fahre die letzten Monate fahre ich nur Wasserski. Das ist ein guter Spruch.
Ja, aber das ist, man hat sich dann die Frage gestellt, wie kann das sein? Vor zwei Wochen ging es gut. Ich konnte mitfahren und dann fährt man ein anderes Rennen und wird nur abgehängt.
Ja.
Und ja, klar, hinterher weiß man natürlich, woran es gelegen hat.
Aber vermutlich war das dann ja wirklich für deine Karriere eigentlich nur förderlich, weil ich glaube schon, dass da halt einfach ein Umdenken stattfinden musste im Radsport. Also es war ja wirklich so, dass es ganz klar war, dass das kann so nicht weitergehen. Das war dann einfach eine andere Aufmerksamkeit. Ich meine, was in anderen Sportarten abgeht, ich meine, da gibt es auch diverse Berichte, was im Fußball passiert. Ich glaube, wir brauchen jetzt hier keinen Doping-Podcast rauszumachen,
nee.
Weil das Thema einfach schon zu oft erzählt wurde und ich glaube, da hast du auch genug andere spannende Geschichten zu erzählen. Aber ich glaube, das war wahrscheinlich, hat es den Sport ja schon bereinigt, dieser Skandal. Und das war ja dann, um danach clean die Rennen zu gewinnen, war es ja vermutlich dankbarer als in den 2000ern oder Ende der 90er, Anfang der 2000er.
Ja, da muss man einfach auch mal sagen, dass ich ja auch einen Umschwung mit T-Mobile machen konnte. Junge Fahrer wurden reingeholt, Gerald Schiolek, Mark Cavendish, Linus Gerdermann, all viele junge Talente, die die Chance bekommen haben, in so einem großen Profiteam unterwegs sein zu können. Und ich glaube, das Umdenken hat schon stattgefunden, bevor dieser ganze Skandal enthüllt wurde. Und dort war ganz klar, als Bob Stapleton das Ganze übernommen hat, war ganz klar, kein Doping. Ansonsten, ja, ich meine, der braucht das nicht für uns machen. Ne? Der hat ja genug Kohle gehabt. und als er das Team damals gerettet hat, hat er gesagt, du pass auf, wir müssen hier jeder 15-20% Gehalt einsparen. Ansonsten mach ich das Team halt zu. So, und wenn ihr das halt nicht macht, dann ja, dann ja, könnt ihr Amateurrennen fahren oder geht halt arbeiten. Aber dennoch muss man einfach ganz klar sagen, dass ich froh bin, in dieser Generation groß geworden zu sein, dass ich die Chance bekommen habe, auch ja mit der ganzen Professionalisierung, die dort bei HiRoad stattgefunden hat, materielle Sachen. Dort wurde halt nicht darauf geguckt, was hat der Sponsor für Material, sondern das beste Material wurde eingekauft, um einfach diesen Unterschied machen zu können. Und ich glaube, das hat uns sehr viel Erfolg gebracht und auch mir selbst in der Art und Weise, wie Professionalisierung im Trainingsbereich dort angegangen wurde und so weiter. Das hat mich auf jeden Fall in der Karriere sehr weit gebracht.
Ja, mega spannend, weil das wollte ich gerade fragen. Ich hatte letztens bei einer Fortbildung den Sebastian Weber, der ja auch in der Zeit dann sehr stark involviert war, der Leistungsdiagnostiker, Gründer von Heiß, ehemals Steps. Mit dem habe ich mich auch lange über diese Zeit unterhalten, weil ich damals 2009 auch von Giant gesponsert wurde und eins dieser ersten Zeitfahrmodelle bekommen hatte, die jetzt ja immer noch im Triathlon unterwegs sind, womit Gustav Iden eigentlich Hawaii gewonnen hat. Und das war ja schon so eine Zeit, wo damals mit Team HiRoad, als Rolf Aldag dann auch sportlicher Leiter geworden ist, der Radsport wirklich professionalisiert wurde. Davor war es ja ganz viel ja so Oldschool-Training, sage ich jetzt einfach mal. Radsport ist ja ein unglaublich traditioneller und unglaublich traditionelle Sportart, wo halt auch die Trainingsmethoden sehr traditionell gepflegt wurden. Und das war dann ja schon so die Zeit, wo einfach ja der Radsport auf ein Niveau gebracht wurde. Das war ja eine andere Zeit. Also da wurde ja einfach nochmal anders geguckt. Du hast es selber gesagt, da wurde dann nicht das Material gefahren, was der Sponsor zur Verfügung gestellt hat, sondern was halt vermeintlich wirklich das Schnellste war. Und da war Team HiRoad ja auch wirklich so ein Synonym für neue Wege gehen. Also für einfach, wir wollen das jetzt mal auf ein anderes Niveau heben. Vielleicht wie jetzt so ein bisschen Jumbo Visma. Kann man das vergleichen?
Ich glaube, das kann man, oder ich weiß, dass man es sehr gut vergleichen kann, weil ich halt die Insights ein bisschen habe.
Ja, erzähl mal.
Also, als T-Mobile damals rausgegangen ist aus dem Sponsoring, war es einfach so, dass man weißes Papier genommen hat und gesagt hat, okay, wie können wir den Radsport anders machen und verbessern? Und Bob Stapleton war natürlich offen für solche Sachen, weil er, glaube ich, immer sehr gerne neue Wege gegangen ist, um was zu verbessern. Und ich glaube, genau dasselbe ist das jetzt bei Jumbo Visma auch, ja. Die einfach das Beste aus ja den finanziellen Möglichkeiten rausholen mit der Professionalisierung. Und ich meine, ein gutes Beispiel dazu ist auch bei HiRoad war es so, als wir das neue Zeitfahrrad von Giant bekommen haben, da bin selbst ich bei jedem Prolog in den Top Ten gewesen, weil einfach das Material so viel besser war als der Rest im Feld, dass ich habe immer gesagt, du kannst einen LKW nicht so windschnittig machen wie einen Ferrari. Und ich war halt leider der LKW, aber mit dem Material konnte ich halt wirklich auch zeigen, dass man mit gutem Material auch gute Zeit fahren kann.
Aber mit dem großen Unterschied, André, dass ihr das Material vorm Prolog oder was auch immer unter den Hintern geschoben bekommen habt und die Mechaniker sich gekümmert haben. Ich habe wirklich den Prototypen bei Andy Wollny damals abgeholt in Hannover. Und als ich musste dann ja immer, wenn ich nach Hawaii geflogen bin, dieses scheiß Cockpit selber zusammenbauen. Und du kannst dir nicht vorstellen, ich weiß nicht, ob du überhaupt, wahrscheinlich, du weißt überhaupt gar nicht, wie das funktioniert wahrscheinlich, oder? Hast du jemals an so einem Rad rumgeschraubt? Nee, das haben immer nur die Mechaniker gemacht, oder?
Ich wollte das auch gar nicht machen. Nee. Also,
stell dir vor, du bekommst dieses Material und das war ja, das hat ja diese komische Nase, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, wie der Basebar quasi von oben, war ja auch einer der Gründe, dass es halt einfach so bocksteif war vorne. Da wurde doch vorne diese Nase raufgeschoben und die wurde mit der Gabel verschraubt. Das hat halt für diese unglaubliche Steifigkeit gesorgt. Und da musstest du halt über so zwei Mini-Löcher mit dem Inbus rein und ich bin dann halt alleine nach Hawaii geflogen. Und kommst da an nach 36 Stunden Reise und das Erste, was du natürlich machen willst, ist dein Rad zusammenbauen, weil du willst wissen, ob alles geklappt hat. Und da weiß ich noch, dann habe ich da echt auf dem Balkon die eine Schraube falsch reingedreht, habe das Gewinde verdreht und habe irgendwie gedacht, zwei Wochen vorher war ich, okay, das war's jetzt, weil es war halt immer noch ein Prototyp. Gott sei Dank war dann so ein guter Radladen, die das Gewinde dann noch nachschneiden konnte. Aber das Rad, da gebe ich dir 100% recht. Und ich meine, es ist wirklich krass. Das war, ist 2009 rausgekommen und Gustav Iden hat jetzt 20 oder letztes Jahr 2022, da ist nicht viel passiert. Also das war wirklich so revolutionär, dieses Rad, dass es bis jetzt immer noch aeromäßig brutal gut ist. Auch immer noch keine Scheibenbremsen. Wir haben jetzt hier, ich bin ja gerade im Trainingslager, Nick, wir haben nochmal die Diskussion im Podcast gehört mit Scheibenbremsen und Felgenbremsen von Hell on Wheels. Da haben wir uns hier
schon. Oh, da können wir Andres Meinung auch nochmal zu abholen. Also, Hell on Wheels war da ganz eindeutig der Meinung, dass Scheibenbremsen, es braucht kein Mensch.
Der größte Schwachsinn.
Wie siehst du das?
Für mich, also ich war auch immer ein Gegner von Scheibenbremsen, als das so aufkam. Aber das hat, glaube ich, ein bisschen mehr damit zu tun gehabt, dass immer dieses gemischte Feld unterwegs war. Ne? Ja. Der eine mit Scheibenbremsen, der andere mit normalen Bremsen. Ja, und ich glaube, ich brauche niemand zu erklären, was passiert im Nassen. Wenn man mit einer normalen Rimbrake unterwegs ist, dann brauchst du einen längeren Bremsweg. Und ja, mit der Scheibenbremse, wenn der dann auf einmal in die Anker geht, ja, dann hast du Spaß gehabt. Aber für mich hat eine Scheibenbremse einfach so viel mehr Sicherheit auch gebracht und auch sehr viel mehr Stabilität bei einem Fahrrad. Und sieht halt einfach auch geiler aus, muss man einfach sagen. Das Rad ist clean. Wenn man natürlich quietschende Scheibenbremsen hat, dann macht das keinen Spaß. Aber da gibt's ja auch so viele Möglichkeiten, das Ganze zu umgehen und vernünftige Bremsbacken draufzubauen.
Ich finde, ist ein guter Punkt, um darauf einzugehen. So ein bisschen hatten wir gerade durch die Generation und jetzt ist ja irgendwie gefühlt, wenn ich von außen drauf schaue, auch im Radsport auch nochmal wieder so eine Veränderung da. Also jetzt deine Generation, es gab so irgendwie, es gibt einen Kletterer, der Bergetappen gewinnt, es gibt Sprinter, es gibt Klassikerfahrer. Und jetzt hast du irgendwie so eine Generation um Van der Poel, Van Aert, Pidcock, die Mountainbike fahren, Cyclocross fahren, Ventoux-Etappe gewinnen und irgendwie im Sprint mit zu den Stärksten gehören. Also irgendwie so gefühlt alles können und so Allrounder sind.
Und Van Aert ja sogar in den Bergen noch.
Ja, Ventoux-Etappe, sag ich ja, genau.
Genau, ja, stimmt, genau. Ja, Wahnsinn.
Also wie nimmst du das wahr? Ist da gerade so ein Shift? Oder ich meine, du wirst wahrscheinlich auch noch weiter mit drin, denken Teams anders? Ist da gerade, findet da ein Umdenken statt, auch im Training irgendwo? Oder wie siehst du gerade den Radsport, wo er gerade hingeht?
Ja, ich glaube, das hat halt einfach was mit der Art und Weise, wie die Jugend schon aufgebaut wird, trainingsmäßig, ne? Wenn man jetzt halt nicht ganz dumm ist, dann kann man sich alles aus dem Internet rausholen. Ne? Wir mussten damals Bücher lesen und alles selbst erfahren. Ich meine, ich glaube, bis vor 4-5 Jahren bin ich halt auch noch meine 4 Stunden Training gefahren ohne Essen und habe mir auf die Schulter geklopft, wie geil das dann jetzt war, obwohl man total breit war. Und ja, heutzutage braucht man, glaube ich, keinem zu erklären, dass man 80 bis 100 Gramm Kohlenhydrate zu sich nehmen sollte, um nicht so viel kaputt zu machen. Ja, und dann kommst du halt nach 4 Stunden nach Hause und denkst, ja, habe ich heute überhaupt trainiert? Alleine das, glaube ich, macht so viel aus, dass man sich so viel mehr steigern kann. Und natürlich sind auch die Trainer drumherum viel besser ausgebildet, als es damals der Fall war. Mit der neuen Trainingsmethodik, man kann jede Watt Messungen kann man direkt analysieren. Man wird getrackt mit den ganzen Gadgets, die man sich da jetzt holen kann. Und ja, ich meine, ich denke, es ist halt nicht so förderlich für eine lange Karriere. Aber dennoch ist es auf jeden Fall gerade so ein Limit, was dort erreicht wird, was auch meiner Meinung nach sauber erreicht wird und wo man dann auch manchmal vor dem Fernseher sitzt und denkt so, ja gut, das sind schon Welten jetzt gerade, die dort in dem Rennen dort aufeinander einprasseln. Ich meine, Nils Pollitt, mit dem fahre ich sehr oft trainieren, der hat halt einfach mal so ein Megatalent und ist so stark. Und wenn der dann vom Hinterrad fliegen geht, dann weiß man, okay, ja, das ist auf jeden Fall jetzt schon mal eine Hausnummer. Aber dennoch ist es definitiv so, dass der Radsport jetzt so, oder ich glaube, man kann einfach für alle Sportarten sprechen, dass da jetzt gerade so ein Umdenken stattgefunden hat, dass man schnell sehr viel erreichen kann. Es ist jetzt halt die Frage, wie lange geht das gut, ja, weil es ist ja nicht immer dieser physische Faktor, sondern auch der mentale Faktor, der dort mit reinspielt, ne? Man kann das einen gewissen Zeitraum natürlich machen, sein Essen abwiegen und dies und das und jenes, aber ob man das über einen langen Zeitraum von 10, 15 Jahren machen kann, ist halt die andere Frage.
Ja, das finde ich super interessant, weil das halt auch ein Punkt ist, den ich dich eben fragen wollte. Ich hake dann aber auch nochmal ein auf das, was du gerade gesagt hast. Du hast es ja noch so erlebt, also du bist Jahrgang 83, und das war wirklich noch so die Zeit, vermutlich war das dann doch eher so die Jugend-Junioren-Zeit, wo gesagt wurde, so Trainingslager Mallorca, 5 Stunden, Peter Becker-Style mit einer kleinen Flasche Wasser und dann wird entsprechend Gewicht gemacht. Dann kommst du zurück und schielst total und hast an den letzten Anstiegen schon Krämpfen. Also und dann so diese Professionalisierung über Team Highroad und jetzt, wie du sagst, halt absolutes High-Level. Hat dich das am Ende irgendwann genervt? Also hast du irgendwann so gedacht, boah, irgendwie war das früher doch so ein bisschen so dieses gedankenlosere, einfachere Training ja auch. Jetzt musst du halt irgendwie vorbereiten, nachbereiten, musst darauf achten, dass du rechtzeitig deine Proteine reinhaust und wahrscheinlich der Anteil des Krafttrainings gerade bei dir als Sprinter ist vermutlich in den letzten Jahren viel, viel größer geworden. War das dann irgendwann so, dass du gedacht hast, das nervt mich jetzt eigentlich auch, weil ich halt zu viele Details beachten muss und wo alles getrackt wird? Oder hast du das wirklich so positiv wahrgenommen, dass du gedacht hast, ey cool, in welche Richtung das jetzt geht?
Also ich glaube, ich habe meinen Sport immer sehr professionell halt gelebt, was glaube ich auch immer für mich sehr vorteilhaft war. Aber als dann diese Professionalisierung mit Ernährung und so weiter stattgefunden hat, war es einfach so, dass glaube ich diesen Vorteil, den ich hatte, der wurde kaputt gemacht. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich muss es halt noch mehr professionalisieren.
Ja.
Ja, und dann war so der Zeitpunkt, ich glaube, das war mein letztes Jahr, wo ich ein Giro fahren wollte oder sollte und ich dann wirklich über 2-3 Monate alles abgewogen und wirklich Gas gegeben habe, so um dann 5 Tage vorher zu erfahren, okay, du fährst kein Giro. Und dann habe ich zu mir gesagt, wofür habe ich die ganze Scheiße jetzt gemacht? Okay, ich mache jetzt einfach Radsport, so wie ich es halt vorher gemacht habe. Ich möchte jetzt Spaß mal haben.
Ja.
Wenn was Gutes dabei rauskommt, dann soll es passieren. Und um die Anekdote mal ein bisschen weiter zu führen, muss ich mir selbst beweisen, dass ich halt nicht zum Giro gefahren bin, weil es an der Leistung gelegen hat, weil ich bin vorher mit der Mannschaft zusammen Türkei-Rundfahrt gefahren. War, glaube ich, 3-mal Zweiter und 2-mal Dritter. Auf jeden Fall sehr erfolgreich. Und Mark Cavendish hat damals wieder seine Rennen gewonnen. So, und dann habe ich gesagt, ich bin mein ganzes Leben mit dem zusammen gefahren. Der ist halt wieder auf seinem Niveau zurück und hat dann 4 Etappen bei der Tour gewonnen. Und keiner wollte mir glauben. So, aber das zeigt alleine, wie ich glaube, dass ich alles richtig gemacht habe mit der Mannschaft zusammen und dass wir es auch verdient gehabt hätten, zum Giro zu fahren. Und dann war ich so ganz wütend und habe gesagt, okay, jetzt beweise ich es mir aber, dass ich ein gutes Niveau habe. Und dann bin ich meinen Hausberg hochgefahren, wo ich immer so einen Test mache und habe dann den Komm dort geholt, ohne Powermeter, ohne alles. Ich bin einfach Vollgas Glessen, hochgefahren. Oder? Nee. Leversbach hoch in der Eifel.
Ja.
Und bin dann, glaube ich, auch 30 oder 35 Sekunden schneller gewesen als der Komm davor. alleine das hat mir halt gezeigt, okay, das Niveau wäre auf jeden Fall da gewesen. Aber das sind dann halt immer so eine Dinge, die ich dann für mich, die ich mir selbst dann halt beweisen möchte. Ne?
Ja.
Und dann, um nochmal auf den Sebastian Weber zurückzukommen, der hat mir auf jeden Fall auch sehr viel beigebracht. Und glaube ich, ohne ihn wäre ich halt auch nicht der Rennfahrer geworden, der ich dann geworden bin, weil ich glaube, direkt in den ersten ein, zwei Monaten hat er mir auf jeden Fall nochmal, obwohl ich professionell war, nochmal gezeigt, dass ich professioneller sein muss, als dann Schneefall war und er mir dann gesagt hat, du, da steht Trainingsplan und nicht Wettervorhersage, dann habe ich das Training halt trotzdem abgespult. Und ja, das ist auf jeden Fall, solche Leute braucht die Welt, um den Radsport weiter voranzubringen.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Ja, super interessant. Und dann wollte ich nochmal nachhaken, weil du halt gesagt hast, wie lange kann man das aufrechterhalten? Dieses Essen abwiegen, 24/7 an den Sport und an den sportlichen Erfolg denken. Denn das ist ja so eine Frage, die wir uns oder viele sich in der Triathlon-Welt gerade stellen, wenn man sich die Erfolge der norwegischen Athleten anguckt. Was ja mit Sicherheit, du bist ja jetzt auch Triathlet, da gehen wir später noch mal drauf ein, was du ja mit Sicherheit auch verfolgt hast, die ja wirklich 24/7 diesen Sport leben. Ich meine, die gewinnen Hawaii und am nächsten Tag wird nicht gefeiert, was im Radsport ja auch ab und zu mal stattgefunden hat, dass man Rennen auch mal entsprechend würdig gefeiert hat, sondern die denken dann gleich, ich will in 3 Wochen wieder 70-3-Weltmeister werden. Und natürlich sind die unfassbar stark und jetzt fliegen schon wieder die ganzen Vergleiche mit Jan Frodeno ein. Aber ich frage mich halt wirklich, genau was du gesagt hast, wie lange willst du das als 25- oder 27-Jähriger aufrechterhalten? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die wirklich in 13 Jahren, wenn sie 40 sind, so wie jetzt Jan Frodeno, irgendwie noch darüber nachdenken, Hawaii zu gewinnen, weil das einfach, das ist ja psychisch wirklich so ein Druck und das ist ja, irgendwann kommt auch mal die Verantwortung, das wirst du auch gemerkt haben, kommt irgendwann Familie dazu oder halt auch Sponsorenverpflichtung, was dann ja auch wieder zeitlich wahnsinnig viel einen Raum nimmt. Dann jetzt Social Media, das ist auch etwas, was gab es bei euch vorher noch nicht, ist jetzt gekommen. Aber kannst du dir vorstellen, dass die das wirklich über einen Zeitraum von 6, 7, 8 Jahren auf dem Niveau durchziehen können?
Ich glaube, es ist eine Art und Weise, wie das Ganze umgesetzt wird. Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Norweger dort ein Team zusammengestellt haben, so wie es bei Jumbo-Visma jetzt halt auch der Fall ist. Das wird von den Athleten halt nicht mehr selbst gemacht, sondern da gibt es eine App, wo die Ernährungsberater vorher mit den Trainern gesprochen haben und das Ganze dann abgestimmt wird. Also die brauchen halt gar nicht mehr diesen Aufwand machen, den wir vor 3, 4 Jahren gemacht haben, alles abzuwiegen, sondern ja, die App sagt einem, okay, mach das und das und das. Jumbo Visma macht das jetzt zum Beispiel anders, die lassen vom Supermarkt das Essen halt schicken, über
zum Athleten.
Zum Athleten, abgestimmt auf den Trainingsplan. Und dann Wahnsinn. Natürlich auch noch, je nach Familie, +3, +4
abgefahren.
Mahlzeiten. Und dann ja, brauchst du dich um sowas gar nicht mehr großartig kümmern und hast halt dafür damit auch mehr mentalen Freiraum wieder.
Also da werden schon wirklich so alle Variablen versucht wegzunehmen, die irgendwie Energie kosten können oder dich halt vom Training oder die Fahrer vom Training abhalten oder eben vom
oder von der Regeneration.
Von der Regeneration, vom Rumliegen. Mhm. Dass sie nicht auf die Idee kommen müssen, einkaufen zu fahren und irgendwie beim Einkaufen dann doch noch die 4 Tafeln Schokolade und 5 Packungen Chips einzukaufen, sondern
genau.
Die kriegen alles, das können sie essen. Mhm. Und die Variable wird auch rausgenommen. Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Das finde ich wahnsinnig spannend. Wenn ich jetzt für mich überlege, hätte ich, glaube ich, gar keinen Bock drauf. Hättest du da Bock drauf gehabt? Nicht selber zu, also irgendwie das Essen geliefert zu bekommen und ist es.
Ich hätte Bock drauf.
Ja? Ja, aber nicht selber zu entscheiden, worauf habe ich jetzt Bock gerade irgendwie, das dann halt einzukaufen?
Ich sag mal so.
Ja, ich bin halt aber auch nicht so der Koch. Also für mich
ja, wäre okay, wär das wirklich. Du bist cool. Ein Sonderfall.
Ich fände das cool.
Ich fänd's jetzt auch gut. Also ich bin jetzt auch nicht so der Einkäufer.
Aber du bist der Sonderfall, ne?
Ja, okay, dann bin ich hier der Sonderfall. Die Rolle nehme ich gerne ein.
Nee, aber definitiv ist es so, um noch mal zurückzukommen auf die ganzen Norweger, ich glaube, die haben auch einfach ein fantastisches Team, die denen dabei helfen kann, das Ganze zu verbessern. Und ich meine, das Team um Jan Frodeno ist, glaube ich, auch sehr professionell und Jan macht ja natürlich auch sehr viel, um ja das Ganze noch mal zu verbessern. Deswegen denke ich, dass er auf jeden Fall eine Chance hat, ne? auch auf Hawaii. Ich glaube, er will nochmal allen ein bisschen beweisen in seinem letzten Jahr, so wie man es halt hört, dass er dort noch auf jeden Fall nochmal ein Prestige-Ding bringen möchte. Und ja, im Triathlon macht der Kopf sehr viel aus. Deswegen hat er da auf jeden Fall gute Chancen.
Bevor wir den Switch machen Richtung Triathlon, muss ich eine Sache noch unbedingt von dir erfahren, weil ich finde, also ich kenne es ja selber noch, ich habe es erzählt, also natürlich, ich kenne es nicht, weil nicht in dem Niveau, aber selbst so bei den Jugend- und Juniorenrennen ist es ja so, du bist entweder ein geborener Sprinter oder du bist eher so ein, ja, Klassementfahrer oder kommst halt eher die Hügel gut hoch, was halt nördlich von Hamburg nicht so besonders gutes Profil ist, um Rennen zu gewinnen. Aber bei mir war das immer so, sobald es Richtung Sprint ging und so dieses Gestecke losging, so diese Hektik, 5, 6, 7 Kilometer vorm Ziel, wo die Fahrer dann irgendwo in Position gebracht wurden. Das war damals in der Jugend-Juniorenklasse natürlich mit der Übersetzungsbegrenzung nochmal was ganz, ganz anderes. Aber man sieht's ja bei der Tour de France auch. Dann ist irgendwie so Ruhe. Ihr werdet alle aus dem Wind rausgehalten. Und dann wird punktgenau, werden die Ausreißer eingeholt und dann so 10 Kilometer vorher geht's los. Wie ist das bei dir? Also das würde ich gerne mal so in diesen Abschnitten irgendwie, du wirst aus dem Wind rausgehalten. Dann ist irgendwann klar, okay, es kommt zum Massensprint. Geht dann schon bei dir so ein bisschen der Puls einfach, weil du weißt, jetzt geht's gleich los, wird dann schon so die Hand ein bisschen feucht und geht dann der Puls schon ein bisschen hoch, weil du weißt, ab jetzt bin ich in Charge quasi, ab jetzt bin ich verantwortlich dafür, dass die Etappe gewonnen wird. Und dann so dieses, die Anfahrer formieren sich, du wirst in Position gebracht, dann ist Kilometer 5, dann musst du irgendwie das Hinterrad halten von dem Mann, der dich bis 400 Meter vor das Ziel bringen will. Und dann dieses totale Chaos. Das ist ja für mich, ist Tour de France, Massensprint ist für mich so wie Conor McGregor so ein Cagefight. Also das meine ich wirklich, das meine ich so ganz, ganz ernst. Also du hast Mario Cipollini angesprochen. Ich weiß nicht, ob du dich noch an Abdushaparov erinnern kannst. Jamolini, Abdushaparov. Nick kannte den nicht mehr. Die Todeswelle der Abdusprinter und diese ganzen, das sind ja auch alles extrovertierte Typen. Also du wirkst jetzt, ich meine, ich kenne dich nicht, aber so über den Screen wirkst du ein bisschen entspannter. Ich glaube, du würdest nicht wie Mario Cipollini oben ohne durch Südafrika fahren. Aber die Sprinter, das sind ja schon alles echt, das sind ja Typen. Und das ist ja, sich in so einem Finale durchzusetzen. Und auch wenn du diese Bilder siehst, wie da nochmal ein Ellbogen rausgeholt wird, um das Hinterrad zu halten oder auch teilweise die Helme aneinander geknallt werden, damit du halt eben dieses Hinterrad hältst. Das ist ja, kannst du nach so einer Etappe überhaupt pennen? Weil das ist ja Adrenalin bis unter die Haarspitzen. Also versuch mal so dieses Rennen, so diese letzten Station als Sprinter vor diesem letzten 200 Metern zu beschreiben. Weil das finde ich abartig. Also ist es wirklich so, dass da 10 Kilometer vorm Ziel du merkst, okay, jetzt geht's so langsam los, jetzt muss ich in Position sein, jetzt geht der Puls höher oder wie ist das?
Also im Prinzip fängt es ja bei Kilometer Null schon an oder eigentlich im Bus geht's schon los. Ne? Man macht als Team, legt man sich irgendwo einen Plan parat, was passiert in welcher Situation. Und ja, bei Kilometer Null geht es los. Welche Gruppe geht, welche Mannschaften dürfen nicht dabei sein, die uns dann bei der Nachführarbeit helfen können. So, und da geht eigentlich, bei der Tour ist es einfach so, dass dort das Rennen eigentlich losgeht. Einer hält mit mir zum Pinkeln an und all so eine Geschichten. Ich meine, war ich nie ein Freund von, weil pinkeln kann ich auch alleine. Und im Auto alleine fühle ich mich auch wohler. Hinter den Autos, aber das, man wollte nichts dem Zufall überlassen. Und bei der Tour ist es wirklich so, als ich meine erste Tour gefahren bin, da ging die Positionskämpfe, ja, 40, 50 vor Ziel, ging das schon los. Da habe ich immer gedacht, was ist denn hier los? Also es war aussichtslos, wenn man 50 vor Ziel nochmal pinkeln gegangen ist, ist aussichtslos gewesen, wieder in seine Position zu kommen. Und dann natürlich hatte ich immer den Vorteil, dass ich eine Mannschaft hatte, die mir den Weg ebnen konnten und ich oft auch nur hinterherfahren musste. Also wenn man einen guten Sprintzug hatte, dann wussten die, okay, pass auf, da kommt Marcel Siebeck, dahinter fährt Jürgen Rolands und hinter Jürgen Rolands fährt der Greg Henderson und da fahre ich lieber nicht ans Hinterrad, weil dahinter kommt André. So, das war einfach, oft hat uns das halt den Weg geebnet. Natürlich musste man hier und da den Ellbogen rausbringen, um seine Position zu behaupten. Aber dennoch ist es einfach so, dass, was ich mehr während meiner Karriere erlebt habe, ist es einfach so, dass das, was wir gemacht haben, kann man einfach so wie einen Drogenabhängigen, kann man das einfach beschreiben. Weil man wird Tag für Tag immer neu mit irgendwelchen Einflüssen hochgepusht. Dort die Hormone, die spielen verrückt, Adrenalin schießt irgendwann hoffentlich rein, weil man dann natürlich sein Nonplusultra rausholen kann. Aber man hat es dann auch so erlebt, dass ich dann mal 2 Kilometer vor Ziel gefahren bin und ich habe gedacht, ich fahre zum Bäcker und hol Brötchen.
Krass.
Weil einfach dieser Adrenalin Push einfach nicht mehr da war.
Ja.
So, und
weil das irgendwie sich abgenutzt hat, weil es gewöhnt bist.
Ja, oder genau. Man hat sich an alles gewöhnt und man hat dann immer drauf gewartet, okay, wann kommt dieser Moment jetzt? Wenn ich das halt nicht gehabt habe, dann habe ich meinen Ellbogen auch drin gelassen.
Ja.
Und
dann konntest du auch nicht gewinnen. Das war dann
genau,
klar.
Und dann fängst du halt auch an nachzudenken, ne? Und dann denkst du dir, oh nee, warte mal, hier bremse ich nochmal, weil das muss ja jetzt nicht sein. Und das sind dann so, vielleicht hat das auch was mit dem Alter zu tun, aber ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun gehabt, dass du diese äußeren Einflüsse diesen Hormonüberschuss, den du dort erfährst, dass das einfach ausgeblieben ist.
Ja, kannst du jetzt rückblickend sagen, wann das angefangen hat irgendwie, dass du das manchmal hattest oder nicht hattest? Also war das jetzt erstmal nur echt gegen Ende der Karriere oder war das dann mal mehr, mal weniger oder?
Nee, das war auch zum Anfang meiner Karriere, ne? Dass wenn man halt im Jahr 30, 40 Sprint fährst, dass man dann auch mal auf dem Rad sitzt und sagt, oh, warte mal, heute habe ich aber gar keine Lust, was zu riskieren. Ich glaube, das ist einfach menschlich und normal. Natürlich sagt man sich dann im Nachhinein, ja, warum hast du dir überhaupt einen Kopf gemacht? Weil du brauchst ja am Ende nur deinen Teamkollegen hinterherfahren. Die haben dann immer gesagt, ach, oder ich habe es denen oft auch nicht wissen lassen, ne?
Ja,
dass
ja.
Ich dann gesagt habe, mir, ach, ich möchte heute einfach gar nicht. Und dann wollte ich auch mal die Verantwortung an jüngere Fahrer abgeben. Aber das Team hat immer gesagt, nö, wir fahren für dich. So. Und dann habe ich mir im Ziel gesagt, ja, mach dir doch einfach immer nicht so einen Kopf, weil fahr einfach deinen Teamkollegen hinterher und dann wird das schon. Und ja. Ich glaube, das hat uns einfach auch über die Jahre so lange ausgezeichnet, dass wir als Team sehr oft den Unterschied machen konnten.
Okay, also ist dann.
Also hast du,
ja?
Also hast du im absoluten Finale das, du bist dann quasi so konzentriert gewesen und so voll mit Adrenalin, dass du so dieses Cage-Fight, die Atmosphäre, die hattest du gar nicht, weil du dich durch das Team so behütet gefühlt hast und weil du auch so fokussiert warst, dass du diese unglaubliche Dynamik, die da auf dem letzten Kilometer abgeht, oder du hast jetzt gesagt 30, 40 Kilometer, aber irgendwann wird es dann ja wirklich so diese klassische Einerreihe, wo ihr dann ja auch mit einer unglaublichen Geschwindigkeit Richtung Ziel fährt. Also das hast du gar nicht so wahrgenommen, weil du einfach so konzentriert warst und an dem Tag halt so voll warst mit Adrenalin, dass es für dich eigentlich nur ein Abspulen eines Programms war.
Ja, so, ich glaube, so kann man es gut beschreiben, ja. Es ist einfach so, eine 3-Wochen-Rundfahrt ist nicht gesund. Es gibt, dort fliegt ein Helikopter den ganzen Tag über einen drüber, dann hast du die ganzen Zuschauer, was einfach bei keinem anderen Radrennen der Welt so ist. Und
ja.
Es gibt Leute, die können gut schlafen abends, weil sie einfach kaputt sind, aber ich war halt einer der Fahrer, der das schwer zu verarbeiten hatte, ne? Dieser ganze Lärm drumherum, dann wirklich den Switch umzulegen und zu sagen, ja, warte mal, ich schlafe jetzt. Das in der 3. Woche, glaube ich, habe ich bei jeder Rundfahrt vielleicht 5 Stunden am Stück mal geschlafen.
Boah, krass.
Also
wirklich? Kann ich aber voll nachvollziehen.
Man ist körperlich einfach gar nicht mehr in der Lage abzuschalten.
Ja.
Und das war bei mir halt einfach so der Fall. Andere natürlich nicht, ne? Da gibt es halt Fahrer, die fahren, die sind 10, 11 Stunden am Pennen. Die haben mit Sicherheit auch oft nicht diesen Leistungsdruck gehabt, den ich gehabt habe, ja.
Also ist dann einfach das Stresslevel, was dann dich
das Stresslevel
aktiviert
ist einfach
hält,
so hoch. Du, also ja. Ich glaube, jede Garmin-Uhr und Whoop und was da auf der Welt unterwegs ist, würde sagen, du, mach jetzt mal Urlaub. Aber heute steht aber eine Bergetappe vor mir. Dann ist das alles andere als schön.
Und
ich wollte gerade sagen, diese Bergetappen, nee, Nick, mach du mal, weil ich hier die ganze Zeit.
Aber ich glaube, wir haben das Gleiche im Kopf. Die Bergetappen ist ja dann genau das Gleiche für dich. Ich meine, wir haben da eben schon mal kurz drüber gesprochen, bevor wir mit dem Podcast angefangen haben. Man denkt dann immer, ja, hier Gruppetto und die Sprinter machen sich hinten Lenz und rollen dann eben über die Berge drüber. Aber es gibt dann ja bei diesen längeren Rundfahrten, ob es jetzt die Tour ist, Giro, Vuelta, was auch immer Cut-off-Limits und wo man drinbleiben muss. Ich weiß nicht, von wem ich es gehört habe, aber ich habe von irgendwem mal gehört, dass ihr dann da teilweise auch in diesen Gruppettos absurde Wattzahlen fahren müsst, um überhaupt in diesen Limits zu bleiben und dass das nicht jetzt irgendwie für die Sprinter ein Nachhauserollen ist oder ein Zielrollen ist, sondern eigentlich von der Anstrengung ähnlich wie das, was die vorne machen, die dann das Ding gewinnen.
Ja gut, klar. Das Schlimmste ist natürlich ein Berg am Anfang gewesen, gerade für uns Sprinter, weil man dann halt wusste, okay, da bist du abgehängt und du musst den ganzen Tag Vollgas fahren. Natürlich ist man dann nur so lange Vollgas gefahren, dass man einschätzen konnte, okay, wer fährt schon gerne den letzten Berg Vollgas hoch? Das heißt, wir fahren bis zum Fuße des letzten Berges ein solides Vollgastempo, um dann am letzten Berg, sagen wir mal, ruhiger hochzufahren. Aber wenn man halt ruhiger sagt, dann ist es auch wirklich nicht ruhig. Also man fährt dann halt schon, sagen wir mal, ein gutes Grundlagenausdauer-2-Training. Also bei mir sind das dann immer so 330, 340 Watt gewesen, wo man den letzten Berg dann halt auch schon hochfahren muss. Ne? Und gerade jetzt, wenn man halt sieht, damals, sagen wir mal, haben wir gesagt, okay, wenn du eine Schwelle von 5 bis 5,5 Watt pro Kilogramm hast, dann bist du ein solider Rennfahrer. Und jetzt sind es halt schon 6 Watt pro Kilogramm. So. Und ein Pogacar und weiß der Geier was, die fahren halt 7 Watt pro Kilogramm den letzten Berg hoch. Das heißt, wir fahren, die Sprinter müssen halt einfach nochmal besser und schneller den letzten Berg hochfahren und überhaupt die ganze Etappe besser fahren. Also das ist ein ganz großer Shift, der da gerade stattfindet. Aber dennoch ist es ganz klar, dass eine Bergetappe alles andere als schön ist. Dennoch hat man natürlich auch die Erfahrung über die Jahre gehabt, wo man sagt, okay, macht es Sinn, jetzt hier im Gruppetto hochzufahren oder fahre ich mein Tempo weiter, weil ich möchte am Ende im Zeitlimit bleiben. Und wenn jetzt Mark Cavendish heute einen schwarzen Tag hat, dann hat er die ganze Mannschaft bei sich und auf der Abfahrt möchte ich jetzt nicht mein Leben riskieren. Also bei Kev zu bleiben am Berg ist manchmal nicht förderlich, weil die Abfahrt hängen sie dich sowieso ab.
Ja.
Aber dennoch ist es einfach so, dass man genau wusste, wann man wie schnell fahren muss, um weniger Zeit zu verlieren.
Ja, okay.
Aber sprich, die Bergetappen waren auch Stress, weil du halt die ganze Zeit rechnen musstest und die ganze Zeit mit deinen Kräften haushalten musstest.
Genau. Also wir haben eigentlich nie Pause gehabt. Wenn man als Sprintermannschaft zur Tour gefahren ist, dann war eigentlich jeden Tag Vollgas.
Was war so, weil du gerade gesagt hast, irgendwie früher 5,5 Watt pro Kilo, jetzt 6 und die Jungs fahren 7 nachher hoch. Was war so dein All-Time-Best, was du mal hattest?
Ja, meine FDP war so bei 4,35 sowas. Aber gut, ich habe halt auch 85, 86 Kilo gehabt. Ich musste das auch haben und ich weiß selbst, dass wenn ich jetzt die ganze Zeit auf meinen Powermeter geguckt hätte, also ich habe das sowieso nie stehen gehabt, wie viel ich fahre, sondern ich musste nur mal Kilometerangabe und Geschwindigkeit, dann wusste ich, okay, das ist jetzt safe oder auch nicht. Aber ich glaube, ich bin in meiner Radsportkarriere sehr viel über der Schwelle gefahren als unter der Schwelle. Und der Kopf hat halt einfach den Unterschied gemacht.
Ja.
Also du bist auch eher so der Fan des Bumblebee-Modus, nicht zu wissen, was du gerade trittst, weil das könnte dir Angst machen, sondern du bist dann im Kopf über dich gewachsen und hast das durchgezogen, was sein musste. Und wenn du dann am Ende gesehen hast, so wie du es eben beschrieben hast, ich bin hier eigentlich so viel Zeit über der Schwelle gefahren, das könnte rein theoretisch gar nicht sein. Das hätte dich dann eher beschränkt, wenn du gesehen hättest, boah, ich fahre jetzt hier eh schon die ganze Zeit 20, 30 Watt mehr, als ich könnte. Also da glaubst du auch eher so, man kann auch über sich hinauswachsen. Das hast du mehrfach gemerkt in deiner Karriere.
Ja, definitiv. Also wenn wir jetzt mal einen Leistungstest gefahren sind, irgendwo im Trainingslager, dann habe ich auch immer meinen Powermeter abgemacht oder mein Tacho. Habe es mir hinten in mein Trikot gesteckt und habe dann halt geguckt, mal, sagen wir mal, im Rennen hilft dir das auch nichts, was du siehst. Mit einigen hilft es, mir hat es mit Sicherheit nicht geholfen, weil ich halt immer viel zu schnell berghoch gefahren bin. Oder musste, um dabei zu bleiben.
Ja. Sehr gut. Wir müssen nochmal einen harten Cut machen von Radsport auf Triathlon hier, dass wir auch nochmal über deine Triathlon-Karriere reden hier. Weil ich habe hier
ja, das Rentner-Dasein, ne?
Ja, das Rentner-Dasein, genau. Ich habe hier eine Ergebnisliste vom Köln-Triathlon 2022, wo ein André Greipel auf Platz 9 steht bei einer olympischen Distanz mit einer 2:07:11. Das ist jetzt gar nicht mal so verkehrt. Also das, so schlecht ist das jetzt wirklich nicht. Hast du da nochmal Bock gehabt oder hast du nochmal Bock, nochmal so ein Ding zu machen? Oder hast du einfach jetzt nach der Karriere gesagt, ich will auch nochmal so ein Triathlon probieren und gucken, wie sich das anfühlt? Oder einfach sportlich bleiben? Oder wie kam es dazu, dass du jetzt gesagt hast, ich mache mal hier beim Köln-Triathlon mit?
Ja gut, dazu ist es einfach gekommen, weil ich immer gedisst wurde von meinen Kollegen damals oder immer noch Kollegen von der Marathon GmbH. Ich bin ja sportlicher Leiter von Rund um Köln und die haben immer gesagt, ja, aber ein Event musst du von uns schon nochmal mitmachen. Da habe ich halt überlegt, ja gut, Marathon, Marathon war ich im Urlaub und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich halt den Triathlon. Und Triathlon hatte ich sowieso vor, ich wollte eigentlich einen Ironman machen. Aber ich habe es dem Nick schon vorher erzählt, dass ich mit dem Johann Ackermann auch trainiert habe, was die Schwimmtechnik anbelangt. Und ich glaube, der Johann war ein bisschen angestachelt und hat gesehen, okay, gut, der will wirklich. Und ich habe mich auch ein bisschen anstacheln lassen. Aber irgendwann habe ich dann gesagt, pass auf, ich möchte es einfach nur machen und nicht auf Resultat oder so. Und der Johann hat immer wieder gesagt, ah Mensch, wenn du so und so schnell schwimmst, dann kannst du da und da aus dem Wasser kommen und dann fährst du Fahrrad und hinten drauf laufen, das passt schon. Aber dann gab es halt so eine Trainingseinheit in der Eifel, wo ich gesagt habe, okay, heute willst du mal ein langes Kraftausdauertraining machen. Dann war der erste Bäcker zu, der zweite Bäcker zu, der dritte Bäcker da, der war auch zu. An der Tankstelle wollte ich nicht anhalten und dann bin ich halt mit dem Hungerast nach Hause gekommen.
Und aber ist ja auch für Kraftausdauer ist es gut. Kohlenhydratarm, dann hast du eher den Muskelfaser-Switch. Also es gibt sogar Trainer, die raten das. Also hast du eigentlich alles richtig gemacht.
Alles wie früher, back to the roots.
Genau. Aber wenn man dann halt noch beim Eiscafé 15 Kilometer vor zu Hause anhalten muss und sich 3-4 Eisbällchen noch reinhauen muss, um nach Hause zu kommen, dann stellt man sich schon so Fragen, warum mache ich das jetzt hier eigentlich gerade? Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, es wird auf jeden Fall kein Ironman werden in diesem Jahr. Aber man sagt niemals nie, vielleicht kommt das nochmal. Aber definitiv ist Köln wieder geplant, ja.
Also dir hat schon Spaß gemacht.
Also ich muss sagen,
dauert ein bisschen lange, die Antwort.
Dauert ein bisschen lange.
Ich muss sagen, das Schwimmen hat mir zum Anfang überhaupt keinen Spaß gemacht, aber wenn man dann so ein bisschen Wassergefühl bekommt und man sieht auch den Fortschritt, den man dort machen kann, dann muss ich sagen, hat mich das schon angejuckt.
Und das Rennen an sich,
wie waren die 10 Kilometer hinten raus?
Das waren meine schnellsten 10 Kilometer, die ich je gelaufen bin. Also ich habe zwar Probleme gehabt mit meinen Beinbeugern, ja. Aber ich habe mich da ein bisschen pushen lassen. Ich hatte da so ein paar Laufkollegen um mich drum, wo ich gesagt habe, ja okay, wenn ich jetzt halt hier nur ein Stück schneller laufe, dann, also es wäre schneller gegangen, aber ich habe es muskulär nicht hinbekommen, weil ich auch nie auf dem Zeitfahrrad gesessen habe, weil es immer hieß, ja, es ist alles mit dem normalen Rad. Und 2 Tage vorher kriege ich dann bei der Ryzen Sommerparty mit, dass ein Zeitfahrrad erlaubt ist. Und da habe ich mir gesagt, ja gut, aber du willst ja nicht wie eine Luftpumpe dort am Start stehen, dann musst du dir noch ein Zeitfahrrad besorgen und ja.
Ach, du hattest gar keins?
Ich hatte gar keins, aber dann bin ich nach Belgien gefahren zu meinem alten Teamkollegen und habe mir sein Rad geholt, habe den Sattel eingestellt und bin losgefahren. Aber ich glaube, das braucht man niemandem zu erklären, was passiert, wenn man 2 Jahre nicht auf dem Zeitfahrrad sitzt und man setzt sich dann da drauf, was dann mit dem Hamstring passiert, das glaube ich, brauche ich niemandem zu erklären.
Und kurz noch so ein Home-Bike-Fitting mit dem Multitool. So ein bisschen grob eingestellt, das Ding, die
genau,
Karre
genau.
Und dann drauf
ungefähr, gesetzt. Ungefähr Sattelhöhe und dann los.
Geil. Aber bist du denn noch richtig gerannt oder war das halt echt eher so ein Humpeln? Also bist du Wasserski gefahren die letzten 10 Kilometer?
Nee, ich glaube, ich bin 4:07 im Durchschnitt gelaufen. Das ist schon
Was?
Schon okay gewesen.
Jetzt, ey, wir sind,
Alter André. Das ist ja, muss ja nochmal auf Hawaii starten.
Nee, das kann ich nicht. Nee.
Was bist du Rad
gefahren? Kannst nicht oder willst nicht?
Was bist du?
Warte, warte mal ganz kurz. Kannst nicht oder willst nicht?
Nee, ich will gar nicht. Das ist mir zu heiß dort. Damit komme ich nicht klar. Und 36 Stunden, wer will schon 36 Stunden irgendwo hinfliegen, um sich zu quälen?
Ja gut, aber jetzt gibt's ja die WM auch neuerdings in Nizza. Weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, müssen wir auch nicht drauf eingehen. Aber es wechselt jetzt immer. Also ein Jahr starten die Männer in Nizza bei der Ironman WM und im nächsten Jahr dann in Kona.
Da sind wieder Berge. Merkst du selber, oder?
Nee, aber wenn du eine 41 hinten rauf mit völlig verkürzten Hamstrings, das ist ja richtig stark.
Ja, ja.
Also vor allem für einen Sprinter, was wiegst du jetzt? Bist du jetzt leichter geworden, weil du weniger Krafttraining machst, oder geht jetzt schon dieses Ü40, dass du ein bisschen Hüftgold, was du früher nicht kanntest? Also ich spreche da aus eigener Erfahrung, deswegen bin ich so ein bisschen respektlos.
Ich wiege immer noch genauso viel, es ist nur anders verteilt. Ja,
schlimm wird's, wenn du dann zunimmst, so wie bei mir. Das ist dann, aber nee, da bin ich schon beeindruckt. Das hätte ich jetzt nicht, also ich hätte nicht gedacht, dass du da eine 41 hinten drauf läufst und sogar
gut sagst,
das ist richtig stark. Ja. Also ich meine, klar, gut, man darf halt auch nicht vergessen, wen man vor sich hat, Nick. Das ist halt einfach ein absoluter Weltklasse-Athlet. Aber gerade auch als Sprinter, das ist schon Hut ab. Weil wahrscheinlich gelaufen bist du zu deiner Radsportzeit überhaupt nicht, oder? Ich meine, es gab ja immer so Rolf Alltag zum Beispiel, der war ja auch ein richtig, richtig guter Läufer. Also der auch schon zu seiner T-Mobile-Zeit, das wirst du ja wahrscheinlich auch wissen. Also der ist ja dann immer, ich glaube, in Neuss oder so oder Aachen einen 15-Kilometer-Lauf nach der Offseason gelaufen. Da ist Rolf, glaube ich, was hat er mir erzählt, irgendwie so 3,35er Schnitt durchgerannt oder so. Also der sieht ja auch von der Körperstatur ein bisschen anders aus als du, die Speiche.
Ja, der kann das auf jeden Fall besser als ich. aber ja, ich bin halt auch so groß geworden. Also im Winter bin ich immer schon viel gelaufen. Aber es macht mir auch Spaß, weil man einfach in einer Stunde sehr viel erreichen kann.
Ach so, okay. Also das hast du doch gemacht.
Ja, also im Winter bin ich immer viel gelaufen. Also als es noch kein Rollentraining gab, da hat mein Trainer dann immer gesagt, geh eine Stunde laufen, das ist wie 2 Stunden Radfahren. Und das ist halt wirklich immer noch so. Ja.
Du bist ja auch in Rostock groß geworden, ne? Also war das dann quasi auch so die Schule, sag ich mal, in der Ulle groß geworden ist?
Genau, der Peter Sager, der war auch der Entdecker von Jan Ulrich und auch mein Trainer. Bis ich 19 war.
Ja, cool.
Weil Ulle war ja auch ein guter, sehr guter Cyclecross-Fahrer und ist ja auch sehr gut gelaufen in seiner Jugend. Also da habe ich nur gehört, dass da auch so ein bisschen am Anfang die Überlegung war, wird der Läufer oder wird der Radsportler?
Ja, der ist ja auch die 3000 Meter unter 10 Minuten gelaufen. Als Kind, das ist schon, schon beeindruckend. Ne?
Richtig, richtig stark.
Ach krass, ja. Also da hat sich da quasi so die alte Rostocker Schule noch bewährt. Also das war bei dir dann auch.
Das ist die Grundlage für, das ist einfach eine gute Ausbildung da. Du kannst danach alles machen nach der Karriere. Nochmal ein Ironman. Also ich finde, wenn man die Zahlen so hört, du solltest das auf jeden Fall dann doch nochmal ausprobieren. Ich habe eben zu André noch gesagt, wo wir schon mal im Kaffee gequatscht haben, ja, Ironman, so, wenn du da keinen Bock drauf hast, ist das so, weil ein Ironman kann auch richtig kacke sein einfach. Es ist jetzt auch die letzten 20 Kilometer beim Laufen nicht unbedingt geil. Mach einfach eine Mitteldistanz, da kannst du richtig ballern, da hast du Spaß.
Das stimmt.
Mich wird das jetzt persönlich schon super interessieren, was du da, wenn du auch Bock hast und eine vernünftige Vorbereitung machen kannst, das ist immer so ein bisschen natürlich die Grundlage. So eine Olympische, das kriegt man ganz gut weg immer, wenn man auch so einen Background hat wie du und eine Grundfitness, und du fährst ja auch immer noch viel Rad und sitzt ja jetzt nicht nur noch auf der Couch.
Mhm. Ja, und vor allem, du hast ja auch eben ganz am Anfang hast du ja auch gesagt, so dieses allmorgendliche Aufstehen, man weiß, für was man aufsteht und sowas alles, und das fällt dir jetzt hier gerade so ein bisschen schwer, und das ist ja, ich kann nicht sagen.
Ich weiß, aber guck mal, wo er hin will.
Nee, so aus meiner Sicht.
Pass auf, der verkauft sich gleich einen Trainingsplan.
Nein. kommt gleich echt so dieses Kack, wenn ich höre, dass so ein Kerl mit so einer Bike-Power so schnell laufen kann, dann denke ich in der Tat wirklich so, was, der könnt ja wahrscheinlich sofort unter 9 Stunden machen beim schnellen Rennen und so. Nee, aber ich glaube, dass wirklich bei vielen auch so, das ist ja ein bisschen so eine Midlife-Crisis-Sport. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Also gerade als Mann, du bist dann irgendwie, arbeitest wie ein Verrückter, nimmst dann irgendwann zu, dann mit Ende 40 oder Ende 30, Anfang 40, fängst dann an, im Job so ein bisschen zu flutschen, dann hast du so deine Position, dann denkst du, oh, ich müsste mal wieder ein bisschen Sport machen, und dann machst du wieder ein bisschen Sport und dann merkst du auf einmal, dass du dich viel besser fühlst, dann kriegst du positives Feedback von deinem Umfeld, boah, du siehst ja klasse aus, was machst du? Und ja, ich habe jetzt angefangen mit Triathlon, und dann machst du halt so den ersten Ironman, dann kriegst du noch mehr positives Feedback, und das ist ja genau das, was du angesprochen hast, so dieses, du hast ja dein Leben lang nach Plan gelebt. Und wie wir ja erfahren haben, auch schon sehr früh, sehr, sehr hochprofessionell. du bist ja jetzt auch, glaube ich, nicht jemand, der sich langweilt. Also ich glaube, du hast noch genug andere Projekte. Aber fehlt dir das, dieses nach dem Plan leben? Weil wenn dir das fehlen würde, dann wäre Ironman schon eine Sache, die dir halt dieses, also ich glaube so für, weil du hast ja viel Zeit. Also du hast ja jetzt keinen 9-to-5-Job, oder? Also du machst viele Projekte, aber du bist ja jetzt nicht im Büro, wo du morgens um 9 aufstehen musst und um 17 Uhr machst du den Rechner zu.
Nee, das definitiv nicht. Aber dennoch, klar, hast du hier und da mal Online-Meetings und Telefonate zu führen, wo du dann auch sagst, okay, jetzt gehe ich halt heute früh nicht Radfahren mit meinen Trainingskollegen. Dennoch möchte ich mir einfach den Freiraum auch lassen, dass ich selbst entscheiden möchte und kann, wann ich wo wie viel Radfahren möchte. So wie jetzt Rosenmontag, habe ich zu meiner Frau gesagt, du, heute ist mir alles scheißegal, mach du dein Karneval, ich fahre heute einfach Fahrrad, lass mich in Ruhe mit allem. Und dann ja, kommst halt nach 130 Kilometern nach Hause und denkst dir, ja, das hat mal wieder Spaß gemacht, bist wieder kaputt und versuchst das am nächsten Tag dann wieder und merkst dann aber, ja gut, irgendwie bist du doch viel zu kaputt, dann drehst du halt nach 2 Stunden wieder um. Ein Trainingsplan würde, aber du hast halt einfach auch nicht mehr den Fokus, wo du sagst, okay, ich mache das jetzt für das und das Ziel. Das würde mit Sicherheit anders sein, wenn ich mir ein Ziel setzen würde. Aber ich habe da hier diesen KI-Coach von Endoku, wenn man dann mal hier so ein paar Eindrücke haben möchte, wie kann ich heute schnell mein Training gestalten, dann mache ich mir da mal so einen Trainingsplan auf dem Computer drauf und fahr mal ein bisschen Vollgas und um dann auch mal wieder zu sehen, oh ey, ja, das macht schon wieder Spaß und du kannst die Wattwerte noch so und so fahren. Natürlich fühlt man sich anders als damals, aber dennoch macht es mal auch Spaß, ein bisschen Vollgas wieder zu fahren.
Ah, sehr gut. Ja gut, aber wann hast du jetzt deine Karriere offiziell beendet? 21, oder?
Genau, 22 war mein erstes Jahr ohne. Aber man merkt schon, jetzt sind es ja 16 Monate, wo man kein richtiges Training mehr betreibt nach Plan. Man merkt dann schon, dass da natürlich Substanz auf jeden Fall verloren geht. Ne?
Also, naja, klar. Ist ein richtiger Zeitpunkt jetzt hier, Nils. Wir müssen da dranbleiben und dann André einfach mal zwischendurch so ein bisschen nerven und vielleicht schickst du einfach mal so, was man machen könnte, so, ne, wie so eine Prognose und so Sportler kann man ja da ganz gut anzünden immer.
Aber sag mal, wie ist die Connecte zu Ryzen, so mit Mario und Markus, wie ist das zustande gekommen? Das ist ja auch irgendwie interessant.
Ist eigentlich auch eine ganz lustige Geschichte. Ich habe für meine Frau ein Weihnachtsgeschenk gesucht und bin dann in den Laden rein und habe mir einfach die Sachen mal angeguckt. Und dann habe ich ganz normal eingekauft, einen Kaffee dort getrunken und dann habe ich, glaube ich, als erstes den Fabi getroffen und habe mit dem Kaffee getrunken. Und dann kam Markus dazu und dann fing er an, oh, was machst denn du hier? Und oh, ist ja super, hier habe ich die und die Hose, teste die doch mal und sag mir mal, was du davon hältst. Und so ging das halt los, dass ich auch während meiner Karriere angefangen habe, Prototypen zu testen.
Ach geil.
Und habe das Ganze natürlich auch verfolgt, was mit Ryzen passiert. Und dann ist man natürlich auch ins Gespräch gekommen und mit dem Hintergrund, dass ich mal einen Ironman machen wollte, sind wir dann immer mehr in die Gespräche gekommen und so kam das eine zum anderen. Die wohnen 3 Kilometer von mir weg, sind auch feine Kerle und
absolut,
das, was sie bewegt haben mit der Marke und die Transparenz ist auch das, womit man sich als Ex-Sportler auch identifizieren möchte. Und ist auf jeden Fall ein schöner Weg, was Ryzen dort macht. Und ich freue mich da, ein Teil davon zu sein.
Ja, cool. Ach, mega cool. Man muss manchmal nur für die Frau einkaufen gehen.
Also du bist schon auch noch, das ist halt das Schöne daran, du bist schon auch noch richtig im Sport involviert. Also man merkt das ja auch, du hast Bock auf Triathlon, hast Bock fit zu bleiben, bist Organisator von rund um Köln. Hast da irgendwie
dann Moment, Organisator nicht, ich bin sportlicher Leiter, also andere organisieren, ich setz mich ins Auto. Okay.
Du sagst, worauf zu achten ist.
Ja. Ja.
Was machst du noch so, um das beruflich einmal so ein bisschen abzuschließen irgendwie?
Also ich bin das meiste, was zeitlich jetzt halt mich am meisten einnimmt, ist UVEX, also Brillen, Helme, Dort war ich letztes Jahr zuständig, ein World Tour Team zu akquirieren, weil Uwex wieder ins Profiradsport einsteigen wollte.
Ah, geil. Ja.
Und habe dann da die Verhandlung geführt mit den Teams, das Material getestet und ja, jetzt bin ich dafür zuständig, dass als Team Liaison Manager praktisch bin ich der Ansprechpartner für das Team, um ja die Wege zu verkürzen mit Uwex. Und natürlich dort mit Uwex zusammen neue Produkte anzukurbeln, um ja die besten möglichen Produkte für das Team wirklich ja schnellstmöglich zu produzieren, um ja einfach Uwex wieder eine Marke zu machen, so wie es halt früher im Radsport wirklich der Fall war, dass die Marke einfach wirklich das Nonplusultra war und die Benchmark für viele andere Marken. Und da will Uwex wieder hin und ist auf jeden Fall ein sehr ambitioniertes Team und macht sehr viel Spaß.
Spannend. Ah, cool. Also so ein bisschen eine Mischung aus klassisch dann Team-Liaison und irgendwie die Connection zwischen Brand und Fahrer. Also wer es nicht kennt, da gibt es dann meistens so eine Schnittstelle, bei dem alles gesammelt wird, wenn die Helme brauchen, Brillen brauchen, Fragen haben, was auch immer. Und dann gleichzeitig aber auch noch mit dem Team zusammen die Entwicklung. Oder machst du das dann hauptsächlich, dass du auch Input gibst und deine Erfahrungen reingibst und sagst, was fehlt oder was könnte man noch machen?
Ja, natürlich, klar. Also die Fahrer, die geben immer gutes Feedback. Es soll ja auch negatives Feedback sein, damit man sich verbessern kann. Aber ich möchte jetzt einfach sagen, dass Uwex ja auch nicht ohne Grund in diesen Radsport-Zirkus wieder reingegangen ist, sondern man weiß, zu was sie fähig sind und um dort auf jeden Fall sehr gute Produkte dort an Mann zu bringen und die neuen Produkte, die sehen auf jeden Fall sehr gut aus, werden natürlich auch von der ganzen Technik her sich auch nochmal verbessern. Also ich glaube, für die Fahrer Intermarché Zirkus Gobert, so heißt das Team, also das ist ein schwieriger Name, ändert sich auch jedes Jahr, aber dennoch, die kommen von Force Helm, was jetzt halt auch keine sehr gute Marke im Profi-Radsport ist, und wenn man dann halt auf Uwex geht, dann glaube ich, hat man sich auf jeden Fall schon mal verbessert.
Ja, mega spannend, cool.
Aber wie siehst du allgemein so die Entwicklung, um dann wahrscheinlich auch mal so Richtung Ende zu rollen, wie sich der Radsport entwickelt? Es ist ja brutal, was da in der Corona-Zeit entstanden ist. Also es war ja ganz früher, war es ja wirklich so eine Freak-Sportart. Also da waren zumindest die Jugend- und Juniorenrennen noch relativ groß, aber dann war es ja, wer ist Radrennen gefahren? Also das waren ja wirklich die Freaks. Also ich habe immer, Nick auch immer erzählt, dass ich dann in den 90er Jahren auf dem Rennrad unterwegs war. Da hast du in der Woche oder im Monat so viele Fahrer gesehen, wie du jetzt an einem Wochentag zu Zeiten des Homeoffice in Hamburg am Deich triffst. Das ist so unsere Hausrunde. Und dann jetzt zu Corona, es ist ja brutal, wie sich der Sport entwickelt hat. Also übers Graveln auch, wie viele Frauen mittlerweile Rennrad fahren, auch ambitioniert Rennrad fahren, also die auch wirklich gut auf dem Rad sitzen, die treten können, irgendwie so Communities wie Red Race. Das ist ja wirklich, Radsport ist ja mittlerweile ein absoluter Sport für jedermann geworden. Und jetzt auch gar nicht so dieses ambitionierte Radsport, also Radrennen, das ist ja sogar eher, dass viele kleinere Rennen sterben und dass sie Probleme haben, Nachwuchs zu finden. Aber so diese Allgemeinsportart Radsport, das ist ja eine sensationelle Entwicklung, also aus meiner Sicht.
Ja, definitiv. Gerade jetzt während der Pandemie, dass viele halt die Möglichkeiten hatten, dass man vielleicht diese Wege zur Arbeit hin und zurück nicht mehr hatte, sondern einfach die Zeit auch nutzen konnte, um Sport zu machen. Und dann natürlich ist ein Fahrrad eine schöne Sache, weil man sowieso nirgendwo hinfahren konnte. Und ja, definitiv ist es einfach so, dass Radfahren jetzt in den ganzen Communities einen Boom hat. Aber mir fehlt da so ein bisschen im selben Atemzug, ja, dieser Weg zu den Vereinen ist halt auch nicht da. Ne? Mhm. Viele haben vielleicht auch Angst, den Schritt zu gehen, mal Rennen zu fahren, weil man Quereinsteiger ist, aber man kann alles lernen. Und ich glaube, dass viele Vereine auch sehr, sehr bereit dafür sind, dort zu helfen, um ja, Kurventechnik zu verbessern. Natürlich in Trainings, in der Art und Weise, wie man das Training absolviert, dass man dort auch Unterstützung bekommen kann. Aber es wäre auf jeden Fall ein sehr schöner Schritt, wenn man jetzt schon in der Community unterwegs ist. Gerade hier in Köln gibt es ja so viele Community Rides, wo dann auch mal 60, 70 Fahrer zusammen sind und Fahrerinnen. Wenn man dann den nächsten Schritt gehen könnte, wieder die Rennen zu absolvieren, dann würde das Ganze anders aussehen und diese Starterfelder würden dann auch wieder wachsen. Das wäre auf jeden Fall das nächstmögliche Ding, was ich hier gerne sehen würde in Köln.
Also, dass die.
Oder auch in anderen.
Dass es nicht nur diese Group Rides gibt und du fährst irgendwie einmal die Woche in einem großen Bunch rum, sondern dass du dann sagst, ey, jetzt, ich probiere das einfach mal aus. Und da ist natürlich ein Verein, ist ja eh immer die Basis. Das ist im Triathlon halt genauso. Sieht man auch, viele wollen jetzt Triathlon machen, aber die Vereine haben jetzt nicht unbedingt Riesenzuläufe oder wahrscheinlich ist es relativ ähnliche Problematiken dann da oder auch Helfer für Streckensperrungen zu finden und sowas. Da der Aufruf nochmal. Alle, checkt es einfach mal aus, geht in die Vereine und lasst euch mal helfen. Am Ende kann man nur gewinnen, weil man da gelernt bekommt, wie es wirklich geht und wie man eine Kurve vernünftig fährt. Kann man auch jedem Triathleten, glaube ich, raten, ne, Nils?
Gibt es eigentlich Köln-Schuld-Frechen noch? Das war immer so das Rennen, womit wir immer so, also wir haben irgendwie ein, zwei kleinere Rennen und dann war Mitte März war immer so Köln-Schuld-Frechen. Das war dann so das erste Rennen, wo wir richtig in den Bus gestiegen sind und runtergefahren sind. Das war dann ja auch so, war für dich wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob du es mal gefahren bist, aber das war ja auch so ein klassisches Windkantenrennen, wo man bei dieser einen Rechtskurve da unbedingt vorne sein musste, weil dann der Seitenwind eingesetzt hat. Sind das so diese Rennen, gibt es die noch oder gibt es das gar nicht mehr?
Nee, die gibt's nicht mehr. Ich hatte jetzt gerade an Karneval wieder ein Gespräch mit einem Verantwortlichen von Köln-Schuld-Frechen damals, wo wir gesagt haben, komm, das Ding müssen wir auf jeden Fall wieder mal ankurbeln, dass das mal wieder stattfindet. Und das ist halt leider dieses Sterben der Radrennen und einfach diese Veranstalter, die sind halt leider jetzt in einem Alter, die das über Jahre hinweg gemacht haben, dass die einfach nicht mehr die Kraft und die Ausdauer dafür haben, solche Rennen zu organisieren. Und die Sponsoren, die bleiben natürlich auch weg und braucht man, glaube ich, auch niemanden zu erklären. Ich meine, wir haben es bei rund um Köln selbst auch gesehen, einen Tag vorher standen halt ja 12, 14 Kinder am Start und die Hälfte davon waren Holländer.
Ach,
ja. Und das ist halt den Aufwand manchmal nicht wert. Wir werden es mit Sicherheit weitermachen, dass diese Rennen stattfinden. Weil wir es dem Sport auch einfach schuldig sind. Aber dennoch ist es einfach so, dass diese ganze Zentralisierung, die jetzt auch durch den DOSB dort stattgefunden hat, dass einfach so ist, dass viele Vereine kaputt gemacht werden, weil ab einem gewissen Alter die Kinder zu Vereinen müssen, die einen Olympiastützpunkt in der Nähe haben und so weiter. Das ist nicht förderlich und ja, macht die Vereine jetzt auch nicht wirklich größer.
Ja, das ist mega schade, weil halt irgendwie der Hobbysport, sage ich jetzt mal, boomt total. Aber so dieser Weg wirklich in den Leistungssport, also dass man halt schon mit 13, 14 dann zu diesen Rennen fährt und dann halt genau gesagt bekommt, hier nach 10 Kilometern gibt's eine Rechtskurve und dann bist du auf der Wiese und da musst du halt vorne sein, weil dann die Windkante kommt und sowas alles. Das wird halt alles nicht mehr vermittelt, ne? Das ist dann halt nicht mehr da. Also das ist echt schade. Also so, ich finde irgendwie, so mit 18, 19, 20 fangen die Leute dann irgendwie an, Rad zu fahren und fahren dann eben halt ihre Community Rides. Aber genau, was du angesprochen hast, dass halt mal ein junges Mädchen oder ein junger Junge mal wirklich in Radsport geht, das ist halt einfach, das ist echt schade, dass diese ganzen Traditionsrennen, bei uns war es dann irgendwie Kilometerkriterium in Volksdorf oder keine Ahnung, rund um Düren und solche Geschichten, die gibt's halt einfach alle nicht mehr, ne? Und da gab's ja jedes Wochenende. Also ich weiß noch, Ostern, so Schwerte ohne Essen, so dieser Osterklassiker, das war ja Wahnsinn, das waren ja eigentlich alles kleine Kirmesrennen, aber die waren halt mega cool. Ja, das war echt so ein Begriff. Schwerte ohne Essen war immer Ostersamstag, Ostersonntag, Ostermontag. So. Und Essen war dann halt so ein Rennen, da ging es nochmal ein bisschen hoch, das war dann für mich ganz gut. Das andere waren dann alles so furchtbare Sprinterrennen, aber das gibt's alles nicht mehr, oder?
Nee, leider nicht. Schade. Und dass sich diese ganzen Community-Fahrer messen wollen, das ist einfach Fakt. Es ist ganz gut zu beobachten gewesen hier beim NRW Cross Cup, der jetzt hier in NRW wirklich absolviert wurde. Ich glaube, jetzt am Wochenende ist noch ein Rennen und am 5.3. ist hier in Köln nochmal ein Rennen. Da sieht man einfach, dass beim Hobbyrennen so 60 bis 80 Starter dort am Start sind, auch beim Elite-Rennen. Also das sind mehr Starter bei dem Crossrennen am Start als bei den Straßenrennen. Und alleine das zeigt ja schon, dass die Leute sich messen wollen. Und ja, hoffentlich ist das auch dieser Trend bei den Straßenrennen zu sehen in diesem Jahr.
Warten wir mal ab, wo die Entwicklung hingeht. Wir sind schon wieder in der Overtime und ich würde sagen, dass wir dann mal so langsam hier den Deckel drauf machen, oder Nils? Hast du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden musst?
Nee, also ich fände es halt cool, wenn solche Leute wie du, André, genau diese Position auch irgendwie einnehmen. Also man merkt ja schon, dass dein Herz halt auch wirklich für den Radsport absolut noch schlägt. Was ich ganz interessant finde, ich glaube, so sportlicher Leiter, das wäre, glaube ich, nichts für dich, oder? Also ich hab schon ein bisschen so das Gefühl, dass du jetzt auch froh bist, aus diesem Daily-Zirkus-Radsport raus zu sein, aber dann halt mit solchen Aktionen wie mit UFEX noch verbunden zu sein, aber jetzt wirklich 52 Wochen im Jahr mit einem Pro-Tour-Team immer noch auf der Straße zu sein, da hättest du, glaube ich, keinen Bock mehr drauf, oder?
Du sagst niemals nie. Also also ich war sportlicher Leiter. Ich habe letztes Jahr für das Team Ruvi Sarah Sauerland, also habe ich Antalya-Rundfahrt gemacht und Türkei-Rundfahrt, um einfach herauszufinden, ob das was für mich ist. Das macht Spaß, aber wie du es gerade gesagt hast, dieses Unterwegssein, das ist momentan nicht das, was ich möchte. Aber ja. Sag niemals nie, wenn man eine vernünftige Aufgabe bekommt in einem Team, dann glaube ich schon, dass das irgendwann wieder was für mich sein würde.
Cool. Also du bleibst auf jeden Fall dem Sport 24-7 verbunden.
Nee, 24-6 höchstens, weil eins muss ja noch über sein für Triathlon.
Ja, das ist ja eh, hast du ja gemerkt, wie angeschaut.
wir verfolgen das weiterhin und wenn wir dich irgendwann in der Startlinie sehen, werden wir drüber sprechen.
Ja, ich brauche auf jeden Fall, also Radfahren kann ich ganz gut. Schwimmen weiß ich, dass ich mich verbessern könnte. Aber ich habe mir sagen lassen, mein Laufstil ist nicht gerade wirklich toll.
Da hast du jetzt hier einen Kontaktmann.
André, das kriegen wir hin. Komm mal nach Köln. Ja, ich komm mal nach Köln und dann.
Ich habe die Probleme mit meinen Oberschenkeln. Das sieht, glaube ich, also ich habe selbst Videos von mir gesehen, das sieht wirklich nicht schön aus.
Ja, noch 2 Jahre weniger trainieren und dann werden die kleiner. Und je mehr du läufst, ein paar Longruns sind perfekt, um Muskulatur abzubauen. Ja, nüchterne Longrun, dann verstoffwechselst du das schön.
Da bin ich mittlerweile auch bei Jumbo Visma. Das ist nicht mehr up to date, muss ich auch sagen. Aber kriegen wir aber hin. Ich komme gerne mal nach Köln. Also Köln ist ja auch eine coole Stadt. Also ich bin gerne in Köln. Ich finde ja, dass Köln noch und
für
Hamburg.
Für mich ist er noch nicht gekommen. Auch
das stimmt doch ja. Hey, guck mal, haben wir noch einen Grund mehr.
Ja, sehr gut.
Machen wir auf jeden Fall vor dem Köln-Triathlon dann. Also dann machen wir nochmal eine Einheit. Okay. Sagt der Johann auch immer. Johann sagt auch immer, scheiße Gürke, hättest du mal früher mehr Laufen beigebracht, dann wäre das auch noch anders gewesen. Aber bei dir setzen wir ja quasi vor der Karriere an. Bei Johann nach der Karriere.
Richtig. Sehr gut.
Mega cool. Dank dir für deine Zeit.
Mega interessant. Vielen, vielen, vielen Dank.
Ja, danke euch auch.
Und mal schauen, was dann am Ende der Saison hier im, wann ist denn Köln? Im August? Wieder Ende August?
No pressure, sage ich immer.
Okay.
Nee, ich mach das wieder aus der Kalten, um dann wieder 2 Tage auf der Couch zu sitzen.
Nee, wir werden auf jeden Fall dafür sorgen, dass du die 40 Kilometer nicht wasserski fährst. Also den Spruch finde ich wirklich sensationell.
Was aber auch spannend ist, also ich glaube, ich bin der Einzige, der mich auf dieses Überholverbot eingelassen hat oder der sich dran gehalten hat. Da gab es ja diese 1,5 Kilometer Überholverbot und ich habe mich dran gehalten. Das heißt, ich bin mit 25 km/h hinter einer Frau hergefahren, um dann auf der Deutzer Brücke endlich mal vorbeifahren zu können. Und das habe ich auch auf dem Rückweg gemacht. Also ich wäre noch schneller gewesen, muss man dazu sagen.
Ja, im Triathlon ist es immer so, man guckt sich mal um. Und wenn da ein Motorrad ist, da könnte ein Kampfrichter drauf sein, dann bleibst du besser dahinter, wenn du kein Motorrad siehst, dann.
Eieiei, Nicky Boy.
Ja, das im Nachhinein ist man immer schlauer, ne? Also ich habe da auch gedacht, jetzt fährst du hier spazieren. Gut, warum auch nicht? Aber ich habe halt gedacht, es gibt da irgendeine Zeitmessung, dass du halt durch den Transponder siehst, ob du jemanden überholt hast oder auch nicht.
Nee, da ist Triathlon noch oldschool.
Ja gut, jetzt weiß ich mehr. Nee. Jetzt weißt
du. Ich sehe schon, ja, wir treffen uns mal. Da ist noch was. Top 5 ist drin, no pressure on you.
Sehr gut.
Mega gut.
Dann?
Männer, euch ein schönes Wochenende.
Danke
vielen
dir.
Dank.
Und?
Vielen gutes Wochenende auch an die Zuhörer. Und bis bald.
Genau, bis dann. Ciao, ciao.
Macht's gut, ciao, ciao.